Johannes 6. Wir werden nicht nur kurz der Vers anschauen, wo Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, sondern das ein bisschen im Zusammenhang schauen. Und wer will, der kann, wenn wir ein paar Verse anschauen, überlegen, wie würde ich jetzt Brot da übersetzen. Wir werden es aber nicht ausdiskutieren. Könntet ihr nachher bis Mittag dann noch Andrea fragen, ja, wie jetzt genau? Johannes 6, wer eine Bibel dabei hat, auf Papier, im Handy oder wie immer, ist herzlich eingeladen, mitzulesen. Einige Zeit später fuhr Jesus mit dem Boot auf die Ostseite des Sees von Galiläa. Oh, danke fürs Mitfolge. Auch See von Tiberias genannt. Große Menschenmengen folgten ihm dorthin, weil sie die Wunder sahen, die er an den Kranken tat. Eine interessante Eigenart vom Johannesevangelium. Johannes beschrieb nicht viel Wunder vor Jesus. Die anderen Evangelien beschrieben viel mehr Wunder, die Jesus durch hat. Johannes ist anders. Wieso? Hauptgrund ist wahrscheinlich, er hat dieses Evangelium eine Generation später geschrieben. Er hat die anderen Evangelien kennt. Er hat gewusst, es gibt schon die ganze Bericht von den Wunder. Und hat sich dann konzentriert mehr auf einzelne Begebenheiten. Zum Beispiel da jetzt die Speisung von der 5000 schildert er viel ausführlicher als die anderen. Oder das Gespräch mit der Frau am Jakobsbrunnen, Nikodemus, viel so Dialog. Da hat Johannes sich viel Zeit genommen und hat dann gewusst, die andere Geschichte, die gibt's ja schon. Die muss ich ja nicht wiederholen. Die Wunder sind passiert. Die Leute haben gesehen, der Jesus, da ist irgendetwas Spezielles. Der ist ein Wundertäter. Und das zieht natürlich die Leute an. Nicht nur, weil es nicht langweilig ist, sondern weil sie gemerkt haben, da liegt irgendetwas in der Luft. Um den Jesus herum, das ist einfach besonders. Jesus, wie er das ab und zu macht, wird sich eigentlich mit seinen Jüngern zurückziehen. Auf einen Berg, in eine einsame Gegend, Pause machen oder eine Retrette oder eine stille Zeit. Zeit, wo er auch seinen Jüngern Sachen erklären und sie schulen. Nur die Leute haben das Schild nicht gelesen. Bitte nicht betreten oder bitte nicht stören. Oder sie haben es ignoriert. Sie haben gefunden, da läuft etwas, wir kommen. Als Jesus die Menschenmenge sah, und wenn ich jetzt Jesus wäre, dann hätte ich wahrscheinlich die Stirn gerunzelt oder noch ganz anders tun. Jesus sieht die Menschen und was macht er? Er sorgt für sie, er kümmert sich um sie. Und er fragte Philippus, Vers 5, wo sollen wir so viel Brot kaufen, dass alle diese Leute zu essen bekommen? Jesus sagt das, wieso? Er wollte mit dieser Frage, wollte er seine Jünger auf die Probe stellen. Das heißt, er braucht das gerade als eine Gelegenheit für Jüngerschaftstraining. Schult seine Leute, die mit ihm unterwegs sind. Und Philippus, Tunnel Vision, sagt man auf Neudeutsch, er sieht nur das Problem und er sieht keine Lösung. Er sieht nur, so viele Leute, wir haben nichts, geht nicht. Und Jesus wird eben genau den Tunnelblick aufbrechen. Macht er übrigens heute noch gern mit seinen Jüngern. Dass er uns wird wie aus dieser engen Perspektive rauslocken, dass wir mehr sehen, dass wir ihn sehen und seine Möglichkeiten. Philippus hat schon viel Wunder von Jesus erlebt, aber irgendwie hat es bei ihm nicht klingelt, zum sagen, ich spiele den Ball zurück und sage, Jesus, was würdest denn du machen? Nein, er fährt gerade an rechnen und überlegen und merkt schnell einmal, das Budget lenkt nicht. Wir sind schon weit drüber. Sorry. Ein anderer Jünger, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, sagte zu Jesus, hier ist ein Junge, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das schon für so viele Menschen? Das ist ja nicht einmal genug für die Jünger. Das wird nicht einmal länger, dass sie sich so heimlich hinter den Busch setzen und Menschen einen kleinen Imbiss nehmen. Und trotzdem bringt er das. Stelle ich mir vor, in einer Mischung aus Hoffnung und Glaube und Verzweiflung. Er hat ja keine Idee gehabt, was jetzt wird passieren. Aber er bringt das bisschen, was er irgendwo hätte können auftreiben, mit der Hoffnung, dass Jesus irgendetwas machen kann damit. Und Jesus sorgt dafür, sagt er, dass die Leute sich setzen. Also, ganz normal, ganz unspektakulär, kein Posaune vom Himmel, kein Trommelwirbel, jetzt passiert das Wunder. Einfach abhocke, es wird ein Essen verteilt. Und Jesus macht das absolut Normalste, was jede Hausvater im jüdischen Haushalt macht vor der Mahlzeit. Er nimmt das Brot, bricht's und gibt's seine Jünger. Da gibt's nichts zu schauen. Da ist nichts Spezielles. Außer, dass es nicht aufhört mit G. Kleines Detail. Aber das Wunder an sich ist so unscheinbar, dass es lang dauert, bis die Leute realisieren, Moment, wo kommt jetzt das Brot genau her? Da ist doch nichts gewesen. Und wir haben keine Bäckereiwagen gesehen, Vorfahren oder irgendetwas. Mikroauto fährt schon lange nicht mehr. Ein ganz normaler Vorgang mit dem Alltag. Nichts Spezielles. Und doch ein riesiges Wunder. Und die Leute realisieren noch mehr, wow. Wow, da ist etwas Spezielles. Jetzt müssen wir noch wissen, was ist das für eine Zeit gewesen? Johannes erwähnt das am Anfang, ich habe das nicht gelesen. Es ist die Zeit gewesen, kurz vor Passa. Das heißt, viele Menschen sind mindestens gedanklich unterwegs gewesen nach Jerusalem, um das größte Fest zu feiern, wo sich alle besammeln, also alle, die können, eine Woche in Jerusalem feiern und es ist eine Mischung aus Ostern und 1. August für sie. Also sie denken zurück an den Moment, wo aus einer Familie eine Nation wird. Der Auszug aus Ägypten, der Weg zum Sinai, der Bund, wo sie am Sinai schließen, all das zusammen wird gefeiert in dem Passafest. Und Mose ist mehr als ihre Wilhelm Tell, aber ist eigentlich so ihre, wenn man denkt, wer hat Israel gegründet? Was ist die Figur? Das ist der Mose. Natürlich. Er hat das Volk aus Ägypten geführt. Er hat sie zum Sinai gebracht. Er hat die 10 Gebote gegeben. Er hat den Bund geschlossen. Und in der Zeit kurz vor dem Passafest, alles, was irgendwie einen Zusammenhang hat mit der Symbolik vom Passafest, das kocht gerade Emotionen hoch. Und ich da hingefahren bin mit der Sieltalbahn, fahrt man an vielen Balken vorbei und die haben alle Fähnchen draus. Und heute ist logisch, das ist nicht in erster Linie wegen Olympia, vielleicht auch noch ein bisschen. Aber heute geht es natürlich darum zu feiern, unseren Tag, der Tag vor der Schweiz. Und für die Juden in der damaligen Zeit noch viel, viel mehr. Passa steht vor der Tür. Wir erinnern uns wieder daran, wie Gott unsere Vorfahren befreit hat. Und gleichzeitig beten wir von ganzem Herzen, dass das wieder passiert. Sie sind ja unter der Knute von den Römern gewesen. Zwar im eigenen Land, aber eben nicht im eigenen Land. Sie haben sich nach Freiheit gesehnt. Sie haben sich die Frömmeren von ihnen gesehnt nach einer Erweckung, nach einem neuen, frischen, tiefen Glauben. Also ähnlich wie wir am 1. August vielleicht auch für unser Land beten. Nicht so sehr Freiheit, die einen auch. Aber eine Erweckung, ein neues Leben, ein neues geistliches Leben, vielleicht auch eine neue Einheit in einer so gespaltenen Gesellschaft. Es ist eine sehr emotionale Zeit gewesen. Und jetzt redet der Jesus vom Brot. Er tut es Wunder in der Wüste mit Brot, in der Zeit vor dem Passa. Da läuten alle Kirchenglocken, die es gar noch nicht gegeben hat. Das schreit nach Manna, Brot in der Wüste. Es passiert wieder. Gott gibt Brot in der Wüste. Es steht wieder vor der Tür. Also man kann es mit Händen greifen, was die Leute erwarten. Nach was die Leute sich sehnen. Und darum ist dann die Antwort auch nicht überraschend im Vers 14, wo die Leute anfangen schnallen, was passiert ist. Als die Leute begriffen, was für ein Wunder Jesus getan hatte, sagten sie, das ist wirklich der Prophet, von dem es heißt, dass er in die Welt kommen sollte. Beziehen sich auf 5. Mose 18, wo Mose sagt, nach mir wird ein Prophet aufstehen wie ich. Mose der Zweite, Wilhelm Tell der Zweite oder wie auch immer. Das ist er. Das Problem ist, sie haben wieder Tunnelblick gehabt. Sie haben nur etwas erwartet. Jemand, wo einen Aufstand anzettelt und wo äußere Freiheit herbringt. Und natürlich ist das wünschenswert. Dass die Römer im Land sind, ist überhaupt nicht cool. Und die sind absolut ungerecht und ungöttlich. Logisch. Aber sie haben sich nur auf das konzentriert und das ist das Problem. Sie haben nicht gefragt, was eigentlich die Wurzel ist, was eigentlich die Ursache ist. Und Jesus ist nicht zuerst gekommen, um die Umstände zu ändern, sondern er ist zuerst gekommen, um die Wurzel auszureissen. Wieso schwächst, was auch immer, ist gerade wieder nach. Sie werden ihn zum Brotkönig machen, sie werden ihn zum Revoluzer machen und Jesus geht davon. Er geht auf Kapernaum und lügt natürlich gerade hintenau. Und jetzt fährt er an, erklären, was ist eigentlich passiert. Was ist das Brot? Was bedeutet das Brot Wunder, was ihr da erlebt habt? Und er sagt, das Brot ist Himmelsbrot. Eigentlich geht's nicht um das Brot für den Lieb zuerst, sondern eigentlich geht's darum, das, was der Mensch im Tiefsten braucht, zu geben. Was ist das, was der Mensch im Tiefsten braucht? Erlösung, Vergebung, Erneuerung, Reinigung von Sünden. Und das passiert nicht durch eine Revolution. Oder sagen wir mal, durch eine ganz andere Art von Revolution. Menschengemachte Revolution bringt immer Leute um. Bringt immer Problem für andere. Und die anderen sind das Problem. Die Jesus-Revolution bringt ihn um an unserer Stelle. Weil er das auf sich nimmt, was eigentlich wir Menschen verdient hätten. Er löst das Problem von Schuld. Und auf dem kann man dann aufbauen und leben. Das ist das Evangelium. Sie haben es zu dieser Zeit noch nicht verstanden. Ich vermute sogar die Jünger. Sie sind schlau genug, sie zum ruhig bleiben. Manchmal haben sie auch ein bisschen vorschnell geredet. Sie sind zu dieser Zeit noch wie gefangen gewesen in dem Tunnelblick. Wir brauchen einen Revoluzzer, wir brauchen einen König, wir brauchen einen, wo da die Herodes rausgeht und die Pilatus heimschickt und auch im Tempel wieder für Ordnung sorgt, weil die Priester sind alle korrupt und das hat alles gestumme. Aber die Umstände ändern hat das Problem nicht gelöst. Und drum geht Jesus ganz einen anderen Weg. Und er sagt, wo sie sagen, gib uns immer von diesem Brot. Abonnement bitte. Gratis Brot für immer. Manna für immer. Eigentlich wenn sie wieder zurück in die Würste, wo Gott sie mit Manna versorgt und sie hätten nicht müssen aufs Feld arbeiten. Nur einsammeln. Sie haben eigentlich zurückwollen in die Kinderschuhe. Und Jesus sagt, das ist richtig. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Vers 35. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Vers 47. Wer glaubt, hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Und Vers 56. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Zu dem Zeitpunkt haben die Jünger noch nicht verstanden, vor was Jesus da redet. Ich kann mir vorstellen, dass bei Petrus und Andreas und Johannes an dem Abend vor Karfreitag, wo Jesus mit ihnen Passa gefeiert hat, und wo er die Worte wiederholt hat. Er hat das Brot gebrochen mit ihnen am Tisch. Er hat ihnen das Brot gegeben und hat gesagt, nehmt, esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben ist. Mindestens die Erinnerung an das Essen in der Würste ist wieder vorgekommen. Und die Erinnerung an das, was Jesus dort gesagt hat. Und ich Vermute einfach mal, ohne den Heiligen Geist und vor Pfingsten ist es noch nicht möglich gewesen, das wirklich zu verstehen für die Jünger. Aber es ist ihnen etwas dämmert, dass da mehr passiert als Mose. Dass da mehr passiert, als nur die Umstände wieder einmal ein bisschen verbessern, dass es einem ein bisschen besser geht. Sondern es geht um eine Herzensveränderung. Und natürlich, nach Pfingsten, wo der Heilige Geist gekommen ist und ihnen anfangen hat, Sachen erklären und aufschliessen und die Jesus-Wort, die kostbare, wo sie im Herzen getragen haben, ihnen aufgetan hat, haben sie es einfach mehr und mehr verstanden. Um was geht's? Um was geht's? Was ist das Wesentliche? Was ist das Brot des Lebens? Was ist das, was Jesus bringt? Im Abendmahl feiern wir immer wieder die Tatsache, dass Jesus für uns gestorben ist. Dass sein Blut, sein Tod uns reinwäscht. Dass sein Lieb uns Kraft gibt für ein neues, für ein verändertes Leben. Und zwar nicht von außen nach innen, sondern von innen nach außen. Und so gestaltet Jesus die Welt um. Durch ganz normale Menschen, die sich anfangen, von innen nach außen verändern. Weil sie Gnade von Jesus erlebt haben. Weil sie seinen Frieden, seine Liebe erlebt haben und erleben. Weil sie wissen, meine Schuld ist vergeben. Ich bin wieder Sohn, Tochter vom himmlischen Vater. Unverdient, aus Gnade allein. Und darum soll er das andere hören. Und darum sollen andere das auch verstehen und begreifen, dass sie auch die Chance haben, zum Neuanfang und zum neuen Leben. Darum ist es wichtig, dass die Sommerheit die Bibel in ihrer Sprache haben, dass sie können mit eigenen Augen und Ohren die Worte Jesu hören und dass der Heilige Geist auch in ihnen so ein neues Leben und eine Erneuerung schaffen und schenken. Was mich angesprochen hat, so als Schlussgedanke oder vielleicht auch als ein Gedanke zum Mitnehmen. Mich hat es berührt, dass Jesus das große Wunder vom Brot, von der Nahrung für so viele Menschen, so alltäglich verpackt hat. Durch etwas ganz Alltägliches, Brotbrechen und Verteilen, hat er viele Menschen satt gemacht. Und für mich ist das so beim Vorbereiten als eine Einladung und ein Stück auch als eine Herausforderung gekommen. Unser Leben besteht zu 99% aus Alltag und zu 1% aus Ferien und Highlights. So die Bitte, der Wunsch, dass durch die ganz alltägliche Sache in meinem Leben, in unserem Leben, Jesus kann durchleuchten. Und dass er kann Wunder tun und ich merke es vielleicht nicht einmal. Aber Menschen werden berührt, nicht von mir, aber von Jesus in mir. Das ist mein Gebet für uns, dass so Alltagswunder passieren. Nicht spektakulär, kommt nicht in die Medien, aber es berührt Menschen. Es verändert Menschen. Und es ladet Menschen ein, dem Jesus nachzufolgen. Ich möchte mit einem Gebet abschließen. Nachher singen wir es Jesus-Loblied, wenn ich das richtig sehe vom Programm. Wir werden still und beten. Jesus, du bist das Brot vom Leben. Und das schlichte Bild bedeutet so viel. Du bist gekommen auf die Welt, um das zu tun, was wir Menschen nicht können tun. Der Preis zahlen für das, was wir bloß getan haben. Der Preis zahlen dafür, dass wir können frei sein können. Und dass wir können, völlig unverdient, Söhne und Töchter sein vom himmlischen Vater. Und du hast es selber gesagt, dazu braucht es nur etwas. Dir vertrauen, an dich glauben. Danke, Jesus, dass du der Weg gegangen bist, bis ans Ende. Und ich staune darüber, Herr, dass du uns nicht nur nimmst als deine Brüder und Schwestern, sondern dass du willst, auch durch jeder einzelne von uns, in aller Schwachheit, in aller Zerbrechlichkeit, so Alltagswunder tun. Dass du das Brechen vom Brot, du ganz alltägliches tun, etwas von deinem Reich, von deiner Liebe, von deiner Barmherzigkeit aufleuchtet. Und ich bitte das für jedes einzelne von uns in der kommenden Woche. In den grossen und kleinen Sachen, wo wir dran sind, Jesus, brauch du uns als Werkzeug, dass im Großen und Kleinen dein Reich wächst. Danke dir. Amen.